Willkommen zur Ausgabe 381 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit fröhlich lächelnde Michael.
Ja, wir sind an Weihnachten und wir haben alle jetzt schon das Essen hinter uns. Geschenke wurden verteilt und jetzt sitzt man am Tisch und denkt sich, was machen wir denn jetzt? Wir könnten jetzt Florian Silbereisen einschalten.
Nein, bitte nicht.
Da hat aber keiner Lust drauf.
Doch, Oma Erna hätte da Oma wahrscheinlich Erna schon hätte
vielleicht Lust drauf. Oder man spielt vielleicht ein Gesellschaftsspiel mit der Familie.
Ja, oder Tante Gertrude möchte gerne die Blockflöte auspacken und alle zum gemeinsamen Singen animieren. Das sollten wir auch vermeiden.
So, und dann hatte ich schon diese Situation, dann ging das ungefähr folgendermaßen. Du bist doch hier so ein Brettspieler. Ja, du hast doch da so, machst doch ganz viele so Brettspiele und so. Komm, lass uns doch mal ein Brettspiel spielen. Ich hab hier, Mensch, ärgere dich nicht hier unten drin. Und an der Stelle denke ich mir so, Florian Silbereisen ist vielleicht doch eine gute Alternative.
Und insofern, erster wichtiger Hinweis, bevor ihr zu dem Weihnachtsabend fahrt, nehmt ein interessantes Brettspiel mit ins Gepäck.
Ja, und
genau
darum geht es heute. Wie man Leute, die jetzt nicht in der Brettspielbubble sind, dazu bringt, ich sag jetzt mal sehr elitär, vernünftige Brettspiele zu spielen. Und eben nicht Mensch, ärgere dich nicht oder nicht Monopoly. Denn es ist immer dasselbe. Ja, wir hatten das tatsächlich jetzt bei unserer Standesbeamtin auch. Ja, die wusste, dass wir Brettspieler sind und die dann direkt schon eingestiegen ist mit Mensch, ärgere dich nicht und Monopoly. Sie hat das zwar ganz gut irgendwie um die Ecke gebracht.
Sie hat uns einen Moment zusammenzucken lassen, aber sie hat es quasi als Anti-Beispiel benutzt, womit wir dann wieder versöhnt waren.
Ja, das war okay. Also das ist das Problem. Ja. Und dann ist halt immer dieses Unverständnis zu gucken, wenn man sagt, nee, also bevor ich Mensch, ärgere dich nicht spiele, ja, laufe ich lieber nach Hause. 12-10 Kilometer und hole was Vernünftiges oder sowas. Oder kannst du mir bitte hier den Arm abhacken? Ja? Also
ist nicht so gut angekommen bei einer gewissen Person.
Ja, ich weiß. Und ich habe damit kein Problem. Auf jeden Fall, da wollen wir drüber reden, wie man da vielleicht Alternativen schaffen kann und die Leute vielleicht zu was Vernünftigen bringt. Und das Problem dabei ist halt auch immer, und damit steigen wir eigentlich schon direkt ein, dass wenn man dann sagt, kein Mensch ärgere dich nicht, bitte nicht, können wir nicht vielleicht irgendwie Azul spielen oder so, dann ist direkt diese Abwehrhaltung da so, ich habe jetzt seit 53 Jahren Mensch ärgere dich nicht, da kenne ich jetzt die Regeln, diese komischen, komplizierten Spiele, die ihr immer da spielt, ja, diesen Spruch habe ich auch schon bestimmt 15 Mal gehört. Ja.
Ja, also ich möchte ja eine Lanze dafür brechen, das vielleicht ein bisschen diplomatischer anzugehen, als Michael es tut. So von dem, oh nee, Mensch, ärgere dich nicht, da hacke ich mir lieber einen Arm ab. Ist keine gute Reprise, sondern ja, Brettspielen ist eine gute Idee. Ich hätte eine ganz tolle Idee, das ist letztens super angekommen. Das würde ich euch gerne mal zeigen. Lass uns doch mal Azul versuchen. Damit hast du viel bessere Chancen, auch bei Oma Erna, als wenn du sagst, ich habe hier ein vernünftiges Spiel, lass uns Azul spielen, das ist besser.
Wirkt allerdings auch nicht immer, wenn du dich erinnerst, auf unserer Hochzeit hatten wir einen Brettspielerklärer, einen professionellen von Fabelhaft und der hat tatsächlich es geschafft, dass meine Mutter in eine Runde Bombbusters eingestiegen ist.
Wie er das geschafft hat, habe ich leider nicht mitgekriegt, dann würde ich ihn gerne nochmal fragen, wie er das gemacht hat.
Da muss ich echt den Hut ziehen, wie er das geschafft hat. Ja. Allerdings war sie nicht so richtig glücklich dabei. Immer wenn ich vorbeikam, kam so, Hilfe, rette mich.
Das ist langweilig,
ja.
Wobei ich nicht weiß, wie so Bombuster langweilig sein kann, aber okay.
Naja, ich weiß es auch nicht so genau, aber ich habe es auch nicht richtig verfolgt. Also ich habe nicht die ganze Zeit daneben gestanden.
Wir waren ja auch mit wichtigeren Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel uns gegenseitig annehmen.
Also ich glaube, dass eine der wesentlichen Sachen, wenn man neue Spieler, jetzt nicht nur in der Situation an Weihnachten mit der Familie oder so, sondern auch vielleicht irgendwie Freunde oder sowas, die jetzt nicht so die Spieler sind, heranführen will, ist, und da muss ich mich leider schuldig erklären, dass ich das manchmal so ein bisschen einreißen habe lassen, ist dieses Elitäre von oben herab.
Ja. Ja.
Und im Endeffekt geht es darum, dass man irgendwie ein gemeinsames Erlebnis haben will. Ja. Und wenn man dann sagt, ja nee, dein komisches Monopoly kannst du dir an die Jahre schmieren, ja, wir spielen hier was Vernünftiges, ja, dann das ist ein schlechter Einstieg, sag ich jetzt mal. Ja.
Zumal das, was ich halt gespiegelt bekomme, ist, dass diese Leute das teilweise tatsächlich gerne spielen, weil sie halt, ich sag mal, auch ein bisschen elitär nichts Besseres kennen.
Ja, genau, jetzt. Genau. Also ich kann mir auch nur so erklären, wenn ich in so einen Müller reingehe, ja, da sind da irgendwie 30 verschiedene Monopoly-Varianten.
Minion-Monopoly, Disney-Monopoly, also, keine Ahnung, Stranger Things-Monopoly.
Und ich finde ja dieses, da kann man natürlich auch wieder sagen, ja, das ist irgendwie so von oben herab geraten, aber meiner Meinung nach ist Monopoly wirklich objektiv einfach ein richtig schlechtes Spiel. Ja, das ist nicht von oben herab oder sowas. Ja, Monopoly ist einfach ein richtig schlechtes Spiel. Und ich kann mir einfach nicht erklären, warum das immer noch sich millionenfach verkauft. Das kann ich mir nur damit erklären, dass die Leute halt nicht wissen, was es noch so gibt. Ja?
Also ganz ehrlich, ich glaube ja, dass bei Monopoly zwei Dinge ineinander greifen, die dazu führen, dass es halt Leute gibt, die das sehr gerne spielen. Das eine ist, dass es ja diesen Anstrich hat, ich vermittle Wirtschaftsprozesse, so nach dem Motto, ja, ich kaufe Hotels und vermiete die und keine Ahnung, ja, also es hat diesen Anstrich von, oh, hier wird Wirtschaft erklärt.
Naja.
Was, also jemand, der sich mit, also ich habe Wirtschaftswissenschaft schon studiert, ja, also jemand, der sich da ein bisschen auskennt, der sagt dir schon allein aus dem Aspekt heraus, naja, also wirklich hat das damit nichts zu tun. Es hat vielleicht ein bisschen was mit Kapitalismus zu tun, aber auch eher so am Rande. Und jemand, der sich richtig mit Spiele auskennt, der kann ja aus dem Stegreif 5 Spiele nennen, wo du wirtschaftliche Prozesse deutlich besser erklärt bekommst und vor allen Dingen auch vielfältiger als in diesem dummen Monopoly. Und der zweite Aspekt ist halt, dass es so Leute gibt, die haben so eine Kombination aus verdammt viel Glück beim Würfeln, weil das ist ja auch dieser Zufallsmechanismus, du würfelst und dann kommst du irgendwo hin und wenn du da als erstes bist, kannst du die Straße da kaufen.
Mhm.
Ich sag mal so einer bauernschlauen Art, Geld einzusetzen. Und die gewinnen dann häufig das Spiel und dann, oh, das ist
Nach drei, vier Stunden,
genau. Aber dann haben die so ein, oh, ich habe das Spiel gewonnen, das ist ein tolles Spiel, weil ich kann das gewinnen. Ja,
das ist nämlich das nächste Problem bei Monopoly. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zum Monopoly-Bash-Folge werden. Ja.
Ja.
Aber Monopoly wird, das Argument kommt ja immer auch, ja, deine komplizierten Spiele da, Monopoly ist ja super einfach. Ja, Monopoly ist super einfach, aber es dauert auch Stunden. Ja,
und du hast Player Elimination, das heißt, du hast anfangs mit 4 gespielt und dann sitzen da zum Schluss 2. Die ja, oder sich du bist dann halt den Endbattle geben.
Oder du bist zumindest an einem Punkt, wo die Hälfte der Spieler einfach überhaupt keine Chance mehr hat, irgendwo Land zu sehen.
Ja, also bei uns war immer relativ schnell, ich war raus, meine Mutter war raus und dann haben mein Bruder und mein Vater sich gebettelt.
Ja.
Bis nachts um 3.
Ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich wichtig finde. Also eine Sache ist natürlich, dieses von oben herab darf halt nicht passieren. Ja. Deswegen, auch wenn es objektiv so ist, dass Monopoly einfach totaler Superschrott ist, würde ich da mich versuchen zurückzuhalten und sagen, wir haben ja noch andere coole Sachen. Was hältst du davon, mal zum Beispiel in Azul zu spielen oder so? Ja,
und besonders wenn die bei uns sind, dann ist das offensichtlich, dass wir noch ganz viele andere Sachen haben.
So ein anderer Aspekt, warum Leute Monopoly spielen, ist, glaube ich, auch Nostalgie. Und deswegen würde ich auch sagen, nicht mit Twilight Imperium anfangen oder sowas. Ja? Also wenn man selbst Vielspieler ist, dann hat man einen anderen Geschmack und eine andere Spielbevorzugung als die Oma Erna.
Ja, man sollte vor allen Dingen auch nicht unterschätzen, wie tief man tatsächlich schon in der Brettspielbubble drin ist.
Das ist genau dasselbe mit dem von oben herab.
Ja, und was man selber vielleicht für extrem einfach hält. Und zum Beispiel so ein Azul, ja, das ist für uns easy peasy und auch schnell erklärt, aber Oma Erna braucht da halt auch noch mal ein bisschen Zeit, um zu verstehen, wie das jetzt genau ist und was Sonderpunkte gibt und überhaupt.
Ja, und da muss man halt meiner Meinung nach auch mal ein bisschen zurückstecken und sagen, pass auf, wir holen halt nicht jetzt irgendwie beim Familientisch an Weihnachten
Forestry raus oder so.
Ja, zum Beispiel, ja, oder irgendwie so ein Kenner-Expertenspiel oder sowas, weil das überfordert die Leute einfach und das führt dann zu dieser Abwehrhaltung. Ja,
ja, oder das heißt, selbst ein Hard Rock 1977.
Selbst wenn man das richtig cool findet, und sagt, das ist ein super Erlebnis, das ist vielleicht nicht das Erlebnis, was die Leute dann halt irgendwie als so ein positives Erlebnis empfinden, weil es halt einfach was völlig Neues für die ist. Ja, das ist wie das erste Mal Radfahren. Da steigt man auch nicht direkt irgendwie, oder das erste Mal Motorradfahren, da steigt man auch nicht direkt auf die Rennmaschine.
Da steigt man nicht, man setzt niemanden direkt auf die Harley-Davidson.
Genau,
ne?
genau. So, und ich bin immer der Ansicht, man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Ja, wenn da einer sagt, pass auf, lass uns doch mal Monopoly spielen, dann sagen, ich habe eine bessere Idee, lass uns doch mal eine Runde Catan spielen. Ja, das hat bestimmte Elemente, die in Monopoly auch vorkommen. Und so kann man nämlich dann einsteigen und sagen, guck mal, das Catan ist so ähnlich wie Monopoly, nur dass du nicht einen Rundkurs hast, sondern du hast also Sechseckfelder und du kannst irgendwie überall deine Gebäude bauen.
Ja, und du hast halt nicht nur Straßen, die du kaufst und verkaufst und vermietest, sondern du hast halt noch Waren, die du dealst. Dann bist du wieder bei diesem Wirtschaftsaspekt. Genau.
Oder zum Beispiel sowas wie Bonanza. Das ist auch ein super einfaches Spiel. Das versteht man einfach, das kann man einfach erklären. Das hat diesen Deal-Aspekt drin, den man auch im Monopoly hat.
Ist das so? Ich habe noch nie Bonanza gespielt.
Das ist das absolute Deal-Ding. Kann man übrigens auch spielen, wenn man gut einen Sitzen hat, sag ich mal. Ja. Tausche 3 Brechbohnen gegen 5 blaue Bohnen.
Okay.
Funkenschlag ist übrigens auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist nochmal einen Schritt komplexer als Catan, ja. Und da muss man auch ein bisschen die Gruppe dann lesen können, aber Funkenschlag hat halt auch so Aspekte von Monopoly mit drin, mit dem Punkt-zu-Punkt-Besetzen und sowas. Also in allem würde ich sagen, fang einfach, überlegt euch, wo die Leute gerade sind, so rein mental und auf was sie sich einstellen sozusagen, ja, und wo sie auch von so einer Komplexität sind. Und dann guckt einfach, was gibt es da und was würde da gut passen in dieses Modell, was sie mir da erzählen. Also wenn jemand sagt, ich möchte jetzt Monopoly spielen, dann ist vielleicht eins dieser 3 Dinger eine super Idee. Oder was auch gut funktioniert, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung ist, halt Spiele zu spielen, die thematisch oder vielleicht sogar in Namen an den Spielen dran sind, die Leute schon kennen.
Ich möchte gerne Risiko spielen.
Ja, ich möchte gerne Risiko spielen. Dann lass es doch Risiko Strike spielen.
Genau, das basiert auf dem Prinzip.
Das ist Risiko. Es hat ein Risikologo drauf.
Das gehört zur Family, das ist ganz neu und das ist aber quasi dasselbe jetzt aber als Kartenspiel.
Genau, und das dauert halt keine 4 Stunden mit Player Elimination, sondern es ist halt ein vernünftig designtes Spiel und es hat aber denselben Vibe und es hat die Begriffe und die Optik und den Namen von dem, was da schon da ist. Ja.
Und jetzt zum Beispiel bei Risiko Strike hast du dann ja auch noch den Effekt, wenn du das ein paar Mal, und du kannst es ein paar Mal spielen, weil wie gesagt, ist nicht so lang, mit dem Neuspieler gespielt hast, dann hat er die Regeln verinnerlicht und wenn du dem dann vielleicht, wenn wir jetzt gerade von Weihnachten oder so reden, das Spiel auch noch geschenkt hast, dann besteht die Chance, dass du das mit seinen Freunden zu Hause weiterspielt und dann kann er sich so langsam an das Gefühl, ich bin ein Brettspieler, herantasten.
Genau. Oder wenn zum Beispiel einer sagt, lass uns Cluedo spielen oder Scotland Yard, die finde ich jetzt nicht so super schrecklich wie Monopoly, da würde ich mich auch drauf einlassen, das mal zu spielen, ja. Aber da gibt es ja andere Spiele mit Deduktion, die in dieselbe Richtung gehen, wo man sagen kann, pass mal auf, lass uns doch mal Cryptid spielen zum Beispiel, ja.
Ja, aber guck dir da deine Spieler nochmal genau an, wie gut die in Deduktion sind.
Ja, schon klar. Ja.
Also bei Cryptid muss man schon eine gewisse Fähigkeit haben zu deduzieren.
Ein wesentlichen Punkt, den ich auch bei sowas immer wichtig finde, ist, dass das ultimative Ziel ja ist, dass man Spaß hat, ja, und dass man irgendwie eine positive Erfahrung hat. Und ich finde, da gibt es Möglichkeiten, die quasi so komplett neue Erlebnisse schaffen für die Leute. Also wenn jemand jetzt wirklich so ein typischer Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly-Spieler ist, der wird vielleicht sehr begeistert sein oder sehr überrascht sein, dass man auch kooperative Spiele spielen kann. Das war übrigens meine persönliche Einstieg in komplexe Spiele, war, dass ich hatte vorher schon Hero Quest und sowas gespielt, logisch, also die üblichen Sachen, aber dann haben wir irgendwann mal Pandemic gespielt und ich dachte so, Mann, ist das eine clevere Idee. Kooperatives Brettspiel, ja, wo man nicht gegeneinander spielt, sondern miteinander.
Gegen das Spiel quasi spielt.
Ja, ja. Und das hat für mich so eine Tür aufgemacht. Das kann man so vergleichen. Für mich war das so, es gibt ja diese berühmte Szene in diesem Dorothy-Film, wie heißt dieser Disney-Film, wo der Film ist schwarz-weiß und dann geht irgendwann die Tür auf zu
Der
Zauberer von Oz, genau. Und dann geht die Tür auf zu Oz und Oz ist plötzlich in Farbe. Ja. Ja. Und das war so mein Initialerlebnis. Und ich glaube, da gibt es noch viel mehr Sachen, die man machen kann. Also beispielsweise sowas wie, vielleicht ist da ein Escape-Spiel mal eine coole Idee. Ja,
ja, oder so ein Detektiv-Ding, dass ich eben versuche, einen Fall zu lösen.
Genau. Und da gibt es so viele coole Sachen heutzutage. Ja. wo man dieses Erleben von Spielen so dermaßen auf eine neue Ebene ziehen kann und sagen kann, es gibt noch mehr als einfach nur gegeneinander auf einem Brett mit Figuren rumzuschieben.
Und du hast es gerade nicht in deiner Liste drin, weil es auch nicht unsere bevorzugten Spiele sind, aber vielleicht hast du auch jemanden und bist vielleicht selber auch jemand, der unheimlich gerne Geschicklichkeitsspiele spielt, ja, und die Person kennt bisher aber nur Mikado. Da gibt es auch super coole Spiele, die halt ein bisschen mehr drauf haben als Mikado-Stäbchen genau. aus dem Stapel rausziehen.
Ja, ja, und dann hatten wir schon gesagt am Anfang, fangt leicht an, ne? Fangt einfach an, fangt vielleicht auch bei einem Thema an, was die Leute cool finden. Sowas wie Ticket to Ride zum Beispiel ist ein super Spiel für den Einstieg und ein super Gateway-Spiel.
Auf Deutsch Zug um Zug und Zug man um Zug. Plant Zugstrecken und versucht Städte miteinander zu verbinden oder Orte.
Und das ist halt ein Spiel, was sich auch super schnell erklären lässt und was meiner Meinung nach auf derselben Komplexitätsebene ist wie ein Monopoly oder ein Mensch ärgert dich nicht, aber ein wesentlich besseres Spielerlebnis liefert. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen diesen konservativen Vibe hat mit diesem Zügen und auch der Optik und so, dass das alles so in dem 19. Jahrhundert spielt und so. Das ist also nicht nur von der Komplexität, sondern auch vom Thema her zugänglicher. Ja? Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Man tut dann irgendwie, die Leute kommen von Monopoly, ja, und dann sagt man, ja, ich habe hier so ein Spiel, das ist total cool, da geht es um Dimensionsreisen der Aliens, die von Planet zu Planet laufen. Ja? Also, okay.
Genau, das ist wichtig. Es geht nicht nur darum, wo haben die sich spielerisch gerade befunden, sondern wofür interessieren die sich generell? Weil wenn du jemanden hast, der Fantasy und Science Fiction überhaupt nicht
was bei Oma Erna öfters vorkommt?
Ja, überhaupt nicht verstehen kann und überhaupt nicht mag, dann kannst du nicht mit irgendwas, wo Drachen und Elben drin vorkommen, um die Ecke kommen. Dann ist es halt tatsächlich besser, mit einem Ticket to Ride oder auch einem Camel Up vorbeizukommen, wo es um Kamelrennen oder eben Zugstrecken bauen
das
geht.
Das versteht jeder. Ja, wenn man erstmal die Lore überhaupt verstehen muss,
warum Warum will der Hobbit jetzt den Ring zum Feuerwerk bringen?
Was ist ein Hobbit?
Genau, und was ist ein Hobbit und wo ist Mittelerde?
Genau. Also, es muss sozusagen nicht nur leichtgewichtig sein vom Spielkonzept her, sondern auch leichtgewichtig vom Thema her. Und so ein paar Empfehlungen, die ich habe, also Zug um Zug haben wir schon gesagt, ja, Camel Up ist auch ein super Ding, ja, so ein Kamelrennen, versteht jeder, hat auch vor allem noch so eine haptische Komponente mit dieser Würfelpyramide, ja, das ist auch total toll, die Kids spielen da gerne mit. Ein anderes Spiel, das Quacksalber von Quedlinburg, ist zum Beispiel auch sowas, was einfach zu erfassen ist.
Ja.
Und Quacksalber von Quedlinburg in meiner Erfahrung ist auch super geeignet für Familien, wo auch kleine Kinder dabei sind. Denn was wir da immer machen, haben wir schon mehrmals gemacht, ist...
Ja, mittlerweile brauchen wir nicht mehr, weil die Kleine jetzt auch so alt ist, dass sie richtig mitspielen kann, aber als sie noch klein war...
Einfach das Kind dann einfach die Sachen aus dem Beutel ziehen lassen.
Die Zutaten aus dem Beutel ziehen lassen und gesagt, hier... Keine Knallerbsen.
Keine Knallerbsen, ja. Und das war sozusagen ein Spiel im Spiel für die. Ja. Und da war die total mit am Tisch. Und dann hat man gesagt, kleine Knallerbsen, oh, Knallerbsen. und das ist dann einfach was, wo man auch so ein bisschen Inklusion machen kann, wo man alle irgendwie mit an den Tisch kriegt.
Ja.
Und da ist das einfach eine gute Idee. Ein anderes Beispiel, was ich noch habe, ist Heat. Heat ist auch ein super Spiel. Das hat vor allen Dingen noch die Komponente, dass man da halt Action hat. Ja, es ist halt ziemlich schnell das Spiel und man kann es mit vielen, vielen Spielern spielen, ohne dass es langsamer wird.
Ja, und es hat, auch wenn du das jetzt gleich wieder verneinen wirst, für mich zumindest so ein bisschen Mensch ärger dich nicht Vibes, dass du halt, du würfelst zwar nicht, aber du hast deine Karten und bestimmst mit denen, wie schnell sich dein Auto vorwärts bewegst, kannst Leute überholen und schneiden und Windschatten ausnutzen. Das hat schon eben hier so ein bisschen die Vibes, ohne dass du jetzt jemanden rauskickst, wie bei Mensch ärger dich nicht. Aber da kriegst du dann halt vielleicht den klassischen Mensch ärger dich nicht Spieler mal dazu, was anderes zu spielen.
Für alle diese Sachen gilt, das Ganze bricht zusammen, wenn du erstmal anfangen musst, die Regeln zu lesen.
Ja, du musst die Regeln drauf haben, sonst kannst du es im Schrank lassen.
Du musst die Regeln wirklich in- und auswendig drauf haben und du musst wirklich das Spiel komplett kennen und direkt erklären können, um was es geht und wie es funktioniert. Wenn du anfängst, die Regeln erstmal zu lesen, dann steigen die meisten schon wieder aus.
Ja,
und zwar nicht deswegen, weil sie jetzt irgendwie denken, dass die Regeln komplex sind, sondern weil sie quasi genau in dem Moment das bestätigt sehen,
dass das ja viel zu kompliziert ist. Selbst du weißt die Regeln nicht als Profispieler.
Also, weißt du, lass es doch Mensch ärger nicht spielen, da wissen wir die Regeln, ja? Und so.
Ja, wobei das ja auch gelogen ist, weil es gibt ja zig Hausregeln, ja, muss man sich auch erstmal drauf einigen.
Ich glaube auch, niemand spielt wirklich Monopoly nach den Regeln. Ja?
Aber weiß ich nicht, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch dort Hausregeln
gibt. Also das
gibt.
Ist das A und O, wenn du halt irgendwie Kryptid rausziehst oder Heat oder Zug um Zug, dann musst du die Regeln quasi drauf haben.
Also meiner Meinung nach musst du die Regeln wirklich zu 98% drauf haben und wenn du 2% nicht drauf hast und jemand fragt dich genau nach diesen 2%, dann erfinde im Zweifelsfall die Regel, aber lass dir nicht merken, dass du nicht weißt, wie die Antwort ist.
Ein weiterer Punkt, der auch immer ganz gut funktioniert hat bei mir bei solchen Situationen, ist, dass man selbst der Moderator ist. Man ist nicht notwendigerweise Mitspieler. Mhm. Das heißt, ganz oft funktioniert das auch viel, viel besser, wenn man sagt, pass mal auf, ihr spielt jetzt das Spiel, ich erkläre es euch und ich gebe euch Tipps. Ja? Ja. Weil dann ist man quasi nicht mehr selbst Mitspieler, insbesondere bei Spielen, wo man gegeneinander spielt. Ja? Bei kooperativen Spielen ist es noch ein bisschen anders, da ist man immer so eine Art Moderator, aber wenn man gegeneinander spielt. Ja,
aber selbst da ist es schwierig, weil du dann häufig so zwangsläufig der Alpha-Spieler wirst, der allen sagt, was ja, sie tun
stimmt,
sollen.
Das stimmt. Ich finde es völlig in Ordnung und ich habe da auch Spaß, wenn ich dann quasi wieder der unabhängige Spielerklärer bin, der einfach sagt, pass mal auf, wir spielen jetzt mal eine Runde Azul und dann quasi das Spiel erkläre und Tipps gebe und dann auch von einer neutralen Position sage, so Oma Erna, pass mal auf, ist ganz gut, du müsstest jetzt hier mal die gelben Fliesen sammeln, nimm dir doch mal die gelben Fliesen. Ja, das würde Sinn machen, weil das und das und das musst du dann machen.
Ja, ja. Also man kann das machen, dass man halt tatsächlich der Moderator ist, man kann natürlich auch mitspielen, aber deswegen habe ich den Satz nochmal dazu geschrieben hier. Wenn du versuchst, Leute zum Spielen zu bringen, dann ist es in keinem Fall dein Ziel, das Spiel zu gewinnen. Dein Ziel ja. ist es, Leute für dieses Spiel zu begeistern und deswegen, selbst wenn du selber mitspielst und es für dich zum Nachteil gereicht, wenn du jetzt der Oma Erna sagst, nimm dir doch mal lieber die gelben Fliesen anstatt die roten, solltest du genau das tun, weil dein Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Oma Erna eine schöne Spielerfahrung hat. Du möchtest, dass Oma Erna Spaß hat und sagt, oh, lass uns doch noch eine Partie spielen, jetzt habe ich verstanden, wie es geht, jetzt möchte ich mal gucken, ob ich auch ohne deine Tipps zum Ziel komme.
Genau.
Und dann solltest du auch in der zweiten Partie nicht total verbissen zu versuchen, Oma Erna platt zu machen, sondern lieber darauf achten, dass Oma Erna weiter Spaß hat.
Und bei der dritten Partie holst du dann Twilight Imperium raus.
Du mit deinem Twilight Imperium.
Ja,
und bis Twilight Imperium ist es ein sehr, sehr langer und steiniger Weg mit Oma Erna.
Ja. Ja. Also allen im allen, ich finde, es gibt super, super viele spannende Wege, wie man Leute in das Hobby reinbekommt. Der wichtigste Punkt dabei ist aber, agiert nicht von oben heraus, passt euch an die Situation und an das Level der Spieler und fangt mit was wirklich Einfachem an, und zwar etwas wirklich Einfachem, nicht was ihr denkt, was einfach ist. Ne?
Ja, und was wir jetzt noch nicht genannt haben als Tippspiele, die man rausziehen kann, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel Hitstar.
Ja, stimmt. Ja.
Das ist ein Spiel, das ist wirklich low level.
Versteht auch jeder.
Versteht jeder. Du kriegst Musiklieder vorgespielt und sollst raten, wann die ungefähr stattgefunden haben im Verhältnis zu den Karten, die du vielleicht schon auf dem Tisch hast. Also war das jetzt vor dem Bon Jovi-Song von 1980, den du schon auf dem Tisch hast, oder eher danach. Das kann jeder mehr oder weniger gut. Es gibt Leute wie mich, die das trotzdem nicht so dolle finden, aber die dann trotzdem auch mal mitspielen. Aber da kriegst du halt viele mit, weil halt einfach auch die Musik häufig für nochmal zusätzlich Stimmung sorgt, weil Leute fangen an mitzuschunkeln oder oh ja, da habe ich die und die Erinnerung zu.
Das und spielt mit Oma Erna nicht die Rap-Variante von Hitstar.
Nee, natürlich nicht. Du solltest schon dann eher so die Basic-Version oder meinetwegen auch die Schlager-Version spielen, auch wenn du dann vielleicht abblust.
Bei der Gelegenheit übrigens, es gibt auch andere Spiele, das Hitstar-Konzept ist ja nicht neu.
Ja.
Es gab ja vorher schon Anno Domini, wer das nicht kennt, das ist quasi dasselbe wie Hitstar. Es ist wirklich dasselbe Spielkonzept und man könnte fast sagen, es ist ein Klon. Also Hitstar ist ein Klon von Anno Domini.
Du hast halt keine Tonfiles, sondern du hast kleine Karten, wo halt was draufsteht.
Genau, und das sind dann geschichtliche Fakten. Also ja. Zum Beispiel die Beatles wurden von ihrer ersten Plattenfirma abgelehnt. Ja, und dann steht halt hinten drauf dann die Jahreszahl mit einer kleinen Erklärung noch und man muss das halt in seinen Zeitstrahl einordnen, wie bei Hitstar.
War das jetzt bevor das Rad erfunden wurde oder noch danach?
Und da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Themen und da kann man halt auch was nehmen, was dann entsprechend thematisch vielleicht passt. Ja, also es gibt da zum Beispiel ein Auto
Anno Domini.
Oder Sport Anno Domini.
Sport Anno Domini oder dann eben auch Sex and Crime, ja. Wenn man so ein bisschen was spicy haben will.
Und da sind wir halt genau da, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ne? Starte da oder hol die Leute da ab, wo sie sind.
Ja.
Stell dich darauf ein.
Du solltest das vielleicht nicht unbedingt Anno Domini Geschichte spielen, wenn du einen Geschichtsprofessor und Zigarettenverkäufer am Tisch sitzen hast.
Das Pleiten, Pech und Pannen.
Der Geschichtsprofessor hat Spaß, aber der Zigarettenverkäufer nicht.
Ja, gut. Ja, das waren unsere Tipps, wie man Leute zum Brettspielen bekommt. Ich habe einiges davon schon angewendet auf diversen Oster- und Weihnachtsfeiern.
Was wir bis jetzt nicht gesagt haben, was immer nur so indirekt rausgekommen ist. Das Erste, was ihr tun solltet, ist, wenn jemand auch nur ansatzweise signalisiert, er wäre vielleicht interessiert, tatsächlich zu fragen, was hast du denn bisher schon so gespielt, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo steht der Mensch denn? Ist das ein Mensch, ärgert dich nicht oder Monopoly-Spieler? Oder sagt er dir, oh, ich liebe es total, hier Azul zu spielen? Dann weißt du, ah, okay, dann kann ich woanders ansetzen, als bei jemandem, der noch bei Mensch, ärgert dich nicht festdenkt.
Wir sind brennend interessiert an euren Stories. Schreibt uns doch mal, was eure Erfahrungen sind mit neue Leute in die Bubble holen oder auch nur Oma Erna mal zu einem Spiel an Weihnachten zu überzeugen. Schreibt uns doch mal eure Anekdoten, eure Erfahrungen, eure Tipps vielleicht auch und ja, da sind wir echt dran
interessiert. Wie kriegt man so die Mama Maria dazu, Bombusters zu spielen?
Genau, dann müssen wir auf jeden Fall den fabelhaften Mann nochmal fragen, den wir übrigens demnächst nochmal im Interview haben.
Ja.
Gut, ich würde sagen, wir haben es für heute. Dann wünschen wir euch ein schönes Restwochenende. Ist das?
Das ist Mittwochfolge. Mit den Specials sind wir jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, an welchem Tag die kommen. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr eine tolle Zeit habt, dass ihr was Schönes spielt. Und ansonsten sagen wir, tschüss, macht's gut.
Ciao.